Ich möchte zu Beginn nochmal mit uns beten. Vater, du sagst uns das in deinem Wort in der Bibel zu, dass die Gemeinde wie ein Körper ist, dass wir einander brauchen. Und sie sagt uns zu, dass du Jesus das Haupt bist, der Kopf, der die Dinge zusammenhält. Und ohne dich sind wir kopflos. Ohne dich fällt die Richtung. Dich brauchen wir in ganz unterschiedlichen Situationen, mit denen wir aus dieser vergangenen Woche hierher gekommen sind, was Montag wieder los sein wird. Und wir leben davon, dass du uns Richtung gibst, dass du ermutigst, dass du tröstest, dass du, was auch immer du vorhast, tust. Und ich bitte dich darum, dass das auch heute im Gottesdienst passiert. Du sagst es uns zu, du bist mitten unter uns. Und wir leben mit dieser Hoffnung, dieser Erwartung, dass du redest. Und ich bitte dich darum, dass du tust und dass aus dem Gehörten, das, was du sagst, Gutes wächst. Amen. Es ist Anfang Mai und wir wandern durch den Schwarzwald. Wir, das ist Debbie und eine Ladung ihrer Freunde aus ihrer Referendariatszeit. Ich bin zum ersten Mal mit einer Ladung von denen mit unterwegs, laufe mit zwei jungen Männern im ähnlichen Alter. Einen von ihnen, den kenne ich schon ein mini bisschen. Und wenn Männer miteinander unterwegs sind, so am Laufen sind und reden, stellt man sich so ein paar klassische Fragen. Ja, so, Und eine dieser klassischen Kennenlernfragen, hier so ihr Kerls in dieser Runde, ihr könnt es euch vorstellen, was fragen sich Männer gegenseitig beim Kennenlernen? Nix. Beruf, ja genau, die klassische Frage, was machst du beruflich? Und dementsprechend erzählen sie, wo sie herkommen, ich krieg's mit zum ersten Mal, genau. Und dann eben kommt irgendwann auch diese Frage, Martin, was machst du beruflich? Dann sage ich zu ihnen, ich bin Pastor, das ist so ähnlich wie Pfarrer, ja, so grundähnlich mal. Und es dauert keine Sekunde, dass einer von ihnen laut und deutlich reagiert und sagt, du brauchst gar nicht versuchen, mich zu bekehren. Wumms, geh da hier mal kurz Mauern hoch. Männers, ich bin hier, um mit euch durch den Schwarzwald zu wandern. Das war mein erklärtes Ziel mit euch, mit meiner damals noch nicht Frau, und mit euch durch den Schwarzwald zu wandern. Aber was für eine Angst da plötzlich rauskam. Was für eine Angst irgendwie, dass da jemand ist, der so ein Berufsreligiöser, der dir das aufdrückt, was er für Wahrheit hält. Eine riesige Angst da, irgendwie ungefragt was aufgedrückt zu bekommen. Und natürlich hat uns das damals bewegt, sowohl als Paar und bis heute hier so, wann und wie gibt es passende Gelegenheiten, um mit diesen Leuten unseren Glauben zu teilen. Es kommt immer wieder diese Frage, hey, wie kann man da gut von Jesus erzählen? Wo gibt es eine gute Gelegenheit dazu? Und auch wenn du nicht Pastor bist, hast du vielleicht schon diese Erfahrung gemacht, dass für dich diese Überzeugung da ist, hey, Jesus ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn er nicht da wäre, ich wüsste nicht, was aus meinem Leben geworden wäre. Und es gibt diese Frage manchmal eben, wie kann ich meinen Glauben teilen mit anderen? Nicht irgendwie aufdringlich, nicht manipulativ, nicht irgendwie so, dass sie nachher denken, oh shit, warum habe ich mit dem überhaupt geredet, sondern auf eine Art und Weise, dass sie es offen hören als was Positives. Leute, die ganz nah an deinem Herzen sind, Freunde, mit denen du schon ganz lang Geschichte hast, Nachbarn, mit denen du seit 20 Jahren hier so die Tür oder zumindest den Flur teilst, nicht unbedingt, die Haustür teilst auf jeden Fall. Leute, mit denen du arbeitest, mit denen du studiert hast, die mit dir zur Schule gegangen sind. Manchmal ist das auch knifflig. Letztens waren wir spazieren und dann hat einer gemeint, weißt du, wenn ich sage hier so auf die Frage, was habt ihr so am Wochenende gemacht, auch so eine klassische Frage im Geschäft zwischen Kerls, ja, was hast du am Wochenende so gemacht? Und er sagt, wenn ich dann erzähle, ich war im Gottesdienst und mit der Gemeinde haben wir dies und jenes gemacht, dann ist erstmal kurz Schweige im Raum. Und dann die Frage, wie kommen wir relativ zügig zu einem anderen Thema? Wie hat der VfB gespielt? Ja, irgendwas Banales, um diese peinliche Stille irgendwie gefüllt zu bekommen. Wie ist es möglich, den Glauben an Jesus zu teilen, ohne dass es manipulativ, beengend, sonst irgendwie blöd ist für Menschen? Darum geht es in diesem dritten Teil dieser Predigtreihe. Das Evangelium war es im Herbst, wo es darum ging, es zu verstehen, es wiederum aber auch persönlich zu erleben. Und die Frage ist, hey, wie können wir das teilen auf eine gute Art und Weise? Bisher haben wir in diesem Block 2 Einheiten gehabt. Eine hat vielleicht unter anderem mit deinem Schlüsselbund zu tun, wo so ein schnipfelroter Bändel dranhängt oder an diverse Handtaschen, habe ich es auch schon gesehen. Oder hier und da hängt es auch an den Jacken dran. Das ist ziemlich witzig, dieser Gedanke. Eigentlich ist das, dass Menschen Gott kennenlernen. Es ist eine Geschichte, die Gott längst selber macht und sagt, ich nehme dich mit in meine Geschichte. Das bedeutet, wir werden Teil von Gottes Geschichte mit anderen Menschen. Letzten Sonntag war Steven da, es ging darum, wie findet man Menschen des Friedens? Menschen, die sagen, wow, irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber ich interessiere mich mal für diesen Jesus. Und heute dreht sich's um einen Gedanken, der eigentlich simpel ist, ohne Ende. Heute geht es einfach nur darum, zuerst Menschen zuzuhören. Du hast verstanden, worum es geht. Jetzt können wir noch ein Gebet sprechen, das nächste Lied singen. Und dann einen guten Sonntag hier, vielleicht noch im Foyer und dann zu Hause. Das ist eigentlich das, worum es heute geht. Simple and plain. Ganz einfach und platt gesagt hier so. Menschen zuerst zuzuhören. Es gibt eine englischsprachige Studie, da hat diese Organisation, die Barna-Gruppe, hat Menschen gefragt, die mit Religiosität überhaupt nichts anfangen können. Sie haben diese Leute gefragt, wie muss eine Person sein, damit du gerne mit ihr über Glauben redest? Wie müsste diese Person gestrickt sein? Und so die Top 3, die meist geantworteten Sätze waren, sie hört mir zu. Sie hört mir einfach zu. Sie lässt mich meine eigenen Schlüsse ziehen und kann trotzdem aber auch drittens ihren eigenen Standpunkt weitergeben. Sie hört mir zu, sie drückt mir nichts auf, sie lässt mich meine eigenen Schlüsse ziehen und sie kann mir sagen, woran sie glaubt. Und eigentlich ist das eine ziemlich wilde Nummer, wenn man das so denkt. Hier so, wenn es gibt Kurse, wo man Menschen hilft, ihren eigenen Glauben zu artikulieren, zu sagen, woran glaube ich? Und das ist gut, das braucht's. Und doch bekommen wir es als erstes jetzt mal hier von Leuten gesagt, die wenig mit Religiosität zu tun haben, bitte hör mir zu, drück mir nicht was aufs Auge, so wie hier der Kerl, der mit mir im Schwarzwald wandern war, der fett Angst hatte, wow, da ist jemand religiös, da ist jemand Christ, wow, der zwangsbeglückt mich mit seinen geistlich-religiösen Ansichten. Und Barna sagt, die Leute wünschen sich jemand, der ihnen zuhört. Und wenn es darum geht, Menschen zuerst zuzuhören, dann ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam auf der gleichen Buchseite unterwegs sind, damit wir vom gleichen Denken, vom gleichen Ausgehen miteinander. Wenn es darum geht, Menschen zuerst zuzuhören, dann ist es nicht irgendwie ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, irgendwie sich Vertrauen zu erschleichen, manipulativ oder sonst ein Kram zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie genau das, wovor Menschen Angst haben, Bekehrungsopfer zu generieren. Nein, es geht darum, bei Leuten zu sein. Bei Menschen zu sein, für die du ein echtes Interesse hast, eine echte Zuneigung. Dieser Gedanke, du bist mir wichtig und ich interessiere mich für dieses dein Leben. Und ich wünsche mir, dass du den kennenlernst, der für mich selbst so wichtig ist. Bei Jesus ist es bemerkenswerterweise so, dass in Gottesdiensten, da wo du vielleicht im Hauskreis bist, wo du selber Bibel liest, wo es immer wieder darum geht, was er sagt, also welche Aussagen er trifft. So, welche Aussagen gibt Jesus von sich? Und das ist ziemlich gut, das passt. Und dann gibt es aber auch solche Dinge wie Themen, die Männer wie ein Martin Schopenhauer dazu bringen, ein ganzes Buch zu schreiben, nämlich darüber, dass Jesus Fragen stellt. Jesus is the question. Ja? Jesus ist die Frage. Und der Untertitel, den feiere ich besonders, die 307 Fragen, die Jesus stellte und die drei, die er beantwortet hat. Der Kerl hat sich die Mühe gemacht, mal zu zählen, zu gucken, welche Fragen stellt Jesus. Und Jesus stellt massenhaft Fragen an Leute. Aber er beantwortet nur drei, die an ihn gestellt werden. Warum um alles in der Welt ist es so, dass er so viele Fragen stellt? Und die erste von zwei Bibelstellen, die ich heute mit dir angucken möchte, die hat mit so einer Frage von Jesus zu tun. Und du findest sie im Lukas-Evangelium. Und da siehst du in den Versen 35 bis 43 Folgendes. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist denn los? Und die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde, er schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Und als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Und der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte, also lobte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist genau eben passionszeitmäßig. Ne? So all das, was wir von Palmsonntag bis Ostersonntag erleben, das ist so das Ziel hier, nach Jerusalem kommen. Das ist auf diesem Weg Jericho, das liegt im Jordantal. Und wenn du nach Jerusalem willst, dann kommst du durch Jericho. Ja, du musst zumindest durch. Das ist wie wenn du aus dem Schwarzwald nach Böblingen willst. Du musst durch Sindelfingen durch. Du lässt es hinter dir, irgendwann kommst du auch nach Böblingen. Ja? Aber so ist es effektiv. Jesus ist in Jericho, läuft da durch und mit ihm sind ganz viele Leute auf dem Weg nach Jerusalem hoch, in diese Stadt, die in den Bergen liegt. Es sind viele Leute, die mit ihm dorthin wollen. Und es sind wahnsinnig viele Leute, die einfach auch Jesus sehen wollen, mit ihm reden wollen, noch kein Selfie machen wollen, das wäre heute nochmal ein größeres Thema. Aber es ist wahnsinnig viel los um ihn. Es ist wahnsinnig viel los. Es hat super viele Leute. Und mitten in diesem Meer von Stimmen und Geräuschen hört Jesus diesen Blinden. Und er lässt sich von niemandem Mund verbieten. Er schreit umso lauter. Und Jesus hört ihn. Jetzt nicht nur akustisch, nicht nur im Sinn von, da ist irgendein Depp, der lauthals meinen Namen schreit. Nein, Jesus hört ihn. Hört ihn als Person. Und er holt ihn zu sich. Und dann sind da in Versen 41a sind diese zwei merkwürdigen Fragen. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Und warum um alles in der Welt stellt Jesus so eine Frage? Warum um alles in der Welt stellt Jesus diese zwei Fragen? Ja? Also in meiner Kinderbibel, die archäologisch, zeitgeschichtlich absolut korrekt ist, da hatten die Blinden immer so ein Tuch um die Augen. Vielleicht war das so. Wenn das so war, dann hätte Jesus von Weitem augenscheinlich gewusst, was er diesem Mann tun soll. Und selbst wenn der nicht so korrekt meine Bibel, Kinderbibel vielleicht auch war, wenn der keine Augenbinde hatte und eben auch kein gelbes Band mit drei schwarzen Punkten drauf, Jesus hat es gewusst. Wenn er Gottes Sohn ist und dauernd irgendwie weiß, was in Leuten vor sich geht, warum muss er noch diese Fragen stellen? Sucht der Smalltalk oder was ist los? Warum, Jesus, stellst du diese Fragen? Was bewirken so ehrliche und offene Fragen? Ganz unterschiedliche Dinge. Und vielleicht merkst du es dort, wo dir selbst schon jemand zugehört hat und solche Fragen gestellt hat. Eben oftmals sind ja die Fragen die Art und Weise, so der Schlüsselöffner oder Türöffner, um dir zuzuhören. Was passiert, wenn jemand so eine Frage stellt? Es gibt dir Platz. Es gibt dir Platz zu antworten. Für diesen Mann gibt es plötzlich Platz, um überhaupt vorzukommen. Der kriegt nicht nur einen räumlichen, sondern auch einen inhaltlichen Platz bei Jesus. Bisher saß der irgendwo, überall wird gequasselt. Aber jetzt hat er plötzlich einen Platz, obwohl die Leute vorher noch zu ihm gesagt haben, bleib weg, Jesus hat Besseres zu tun. Diese offenen Fragen, sie geben jemand anderem Platz, um überhaupt vorzukommen. Sie geben diesem Menschen Freiheit zu erzählen, was er oder eben sie möchte. Und es gibt Raum, sich zu öffnen. Es gibt Platz, um vielleicht sogar verstanden zu werden. Weil das ist mit eins dieser Dinge, die zusammengehören. Und das hat jemand so mal dargestellt. Wenn jemand merkt, ich werde gehört und ich werde nicht nur schön gehört, sondern ich werde wirklich gehört und ich habe den Eindruck, der andere versteht mich, erkennt, wie es mir geht. Das ist eine Form von geliebt werden. Das ist eine Form von geliebt werden. Dort, wo Menschen gehört und anerkannt werden, da entsteht Zuneigung. Da weiß ich, hier kann ich sein, hier habe ich einen Platz. Und da passiert genau das, was Jesus hier tut. Dass er diesen Mann hört, bei ihm ist und dass er auf diese Art und Weise eine Form von Liebe erlebt. Dass er geheilt wird und eben erlebt, wie Jesus ist. Was für ein Geschenk. Was für ein Unterschied diese beiden Fragen im Leben dieses Mannes machen. Es ist bei weitem nicht die einzige Stelle, wo Jesus so eine Frage stellt. Wie gesagt, dieser Martin Kopenhaver, der könnte dir reihenweise diese Fragen vor die Nase setzen, wenn dich interessiert. Kannst du dieses Buch gern lesen. Es gibt es leider nur bisher auf Englisch, was echt schade ist. Aber offensichtlich demonstriert Jesus seinen Jüngern und der ganzen Sippe, die um ihn rum ist, damit, was ihm wichtig ist. In all dem Gewurstel und Gewusel stellt er Fragen und hört zu. Obwohl er als Sohn Gottes längst weiß, was Sache ist. An diesem Sonntagmorgen habe ich eine harte Feststellung für dich und mich und die wirst du nicht nur heute Morgen hören, du wirst sie immer wieder hören. Die harte Feststellung an diesem Sonntagmorgen ist, du und ich, wir sind nicht Jesus. Es ist vielleicht auch eine heilsame Feststellung und manchmal muss man sie wieder hören. Du und ich, wir sind nicht Jesus. Wir wissen nicht, was in einem anderen Menschen vorgeht. Wir sind nicht in seiner komfortablen Situation, längst zu wissen, was das Gegenüber denkt. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, dass ich nicht immer weiß, was ihr alles denkt. Vielleicht auch nicht. Ja? Aber so, genau, das ist der Punkt. Eben selbst mit seinem Wissen stellt Jesus diese Fragen. Und es steht uns gut, das genauso zu tun. Fragen zu stellen, zuzuhören. Einer, der mir geholfen hat, unterschiedliche Fragen zu stellen, der heißt Dave Ferguson. Und er nennt 4 H's des Zuhörens. 4 H-Fragen. Die Frage nach deiner Herkunft. So in dieser Kennenlernsituation. Erzähl mir deine Geschichte. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Fragen nach dem Herz. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Das ist eine sehr relevante Frage. Das klärt gleich vieles. Ja? Oder schafft Verbindung. Oder gibt Möglichkeiten. Na, ihr wisst, wie es läuft. Ja? Was ist dein Lieblingsrestaurant? Was ist dein Lieblingsferienort? Die Frage nach den Hobbys. Was machst du gern? Wo verbringst du deine Freizeit? Und nicht zuletzt die Frage nach den Herausforderungen. Wie gehst du damit um das? Oder wie gehst du mit diesem und jenem um? Was machst du da? Eine ganz unterschiedliche Ansammlung von 4 Fragen, die mit H beginnen, das hilft meinem Kopf, das so vor der Nase zu haben, ganz unterschiedlich, mal zum Kennenlernen, aber auch mal sehr persönlich zu werden. Hey, wie gehst du damit um das? Zuerst Menschen zuzuhören. Das bedeutet, Fragen zu stellen, wie Jesus es tut. Nicht als Methode, sondern als Ausdruck, hey, du bist mir wichtig, ich will dir Platz geben. Ich will dich kennenlernen, ich will bei dir sein. Zuhören hat was sehr, sehr Wertvolles. Und manchmal kann es Leben retten. Vor einigen Wochen habe ich mir ein Werkzeug ausgeliehen, das nicht aus meinem Berufsbild kommt, sondern aus dem Berufsbild von jemand ganz anderem. Ich habe mir ein Stethoskop ausgeliehen. Das, was Mediziner klassisch benutzen hier, was mein Hausarzt klassischerweise benutzt, um mal in mich reinzuhören, zu gucken, ob Atmung funktioniert. Ne? Herr Lutz, atmen Sie mal tief ein und aus. Ne? So der Klassiker. Die hinhören. Und das Stethoskop ist, wie gesagt, nicht meines. Auf dem Stethoskop steht Liebmann. Und Elisabeth erzählt euch heute, wie sie mir vor einigen Wochen erzählt hat, was es für sie bedeutet, im Beruf als Medizinerin, als Ärztin zuzuhören. Komm nach vorne.
Vielen Dank.
Sag vielleicht kurz, in welchem Bereich du als Ärztin unterwegs bist.
Genau, ich arbeite im Krankenhaus in Sindelfingen und meine Haupttätigkeit ist auf Station mit onkologischen Patienten, also mit Krebspatienten. Ich darf bzw. muss aber auch einmal im Monat am Wochenende einen Dienst in der Notaufnahme machen. Genau, und als Martin mich damals gefragt hat, welche Stellung das Zuhören für mich einnimmt in meinem Beruf und ich das so reflektiert habe, ist mir bewusst geworden, hey, das ist echt ein sehr, sehr großer Teil. Ja, und wir kriegen das im Medizinstudium schon so beigebracht, wenn wir auf einen Patienten treffen, das Erste, was wir machen, ist die Anamnese. Das bedeutet, wir hören zu, was hat der Patient für Beschwerden, wo kommt er her, welche Vorgeschichte bringt er mit. Und so funktioniert das auch in der Notaufnahme. Dafür muss ich mir Zeit nehmen, weil basierend auf dem, was ich da höre und was ich durch Nachfragen rauskriege, entscheide ich, was ich als nächstes tun muss. Schicke ich den Patienten zum Röntgen von Herz und Lunge oder brauche ich meinen Ultraschall, um auf den Bauch zu gucken? Also alles Weitere hängt davon ab, wie gut ich zugehört habe den Beschwerden, die der Patient mitbringt. Und wer schon mal zu Gast sein durfte, musste in der Notaufnahme in Sindelfingen, der weiß, dass da meistens sehr viel los ist. Und für mich als Ärztin ist es meistens so, dass ich das Gefühl habe, ich muss an 10 Orten gleichzeitig sein und habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Aber es ist total wichtig, sich diese Zeit am Anfang zu nehmen, weil wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht vernünftig zuhöre, dann holt mich das am Ende ein und ich brauche am Ende sehr viel mehr Zeit, als ich brauche, wenn ich am Anfang vernünftig zuhöre. Es ist selbst in den schwierigsten Notfallsituationen so, also in jeder Notaufnahme gibt es einen Raum, den Schockraum. Da kommen die ganz schwer Kranken rein oder nach Verkehrsunfall. Und auch da ist es so, wenn der Notarzt mit seinem Team diesen Patienten bringt, wir da warten, dann ist erstmal Ruhe. Dann wird erstmal zugehört, was hat der Notarzt zu sagen, was ist da draußen passiert, bevor wir mit unserer Arbeit anfangen. Genau. Und bei den Krebspatienten, die ich betreue, die betreuen wir oft über einen langen Zeitraum hinweg, von dem Schock der Diagnosestellung über den ganzen Verlauf, die Therapie, leider oft auch eben bis zum Tod. Und da geht das Zuhören über die medizinischen Fakten weit hinaus. Ja, da muss ich wissen, was ist mein Patient für ein Mensch, was ist ihm wichtig, was sind seine Prioritäten, um ihn in dieser Zeit vernünftig begleiten zu können. Also sehr wichtig.
Vielen Dank dir. Zuhören macht einen Unterschied. In Elisabeths Job kann er Leben retten. Und bei Jesus ist es nicht viel anders. Zuhören kann Leben retten. Im ersten Block unserer Reihe, da ging es darum, hier das Evangelium zu verstehen. Was ist das eigentlich? Es ist Gottes Weg, uns als Menschen zu retten. Aus der Gefangenschaft der Sünde rauszuholen, zurück in seine Familie zu holen. Da geht es um Lebensrettung. Im zweiten Teil ging es darum, zu sagen, hey, das selber zu erleben. Zu sagen, wow, was für ein Geschenk ist es. Und das Evangelium dann eben auch in ganz unterschiedliche Lebenssituationen hineinzusprechen. Und manchmal ist es so, um diese rettende Botschaft passend in das Leben eines Menschen zu sprechen, ist umso wichtiger, ihm zuzuhören. Natürlich gibt es immer noch die Größe von Gottes Heiligen Geist, der in Menschen wirkt. Das hängt nie nur an uns. Und doch hängt es ganz oft mit auch an dem, wie Menschen durch uns Jesus kennenlernen. Wir spielen durchaus einen Part, eine Rolle, die wichtig ist. Und eine Situation, die sehr bemerkenswert ist, die hat mit Paulus zu tun. Paulus, der ist in Athen, ja, Griechenland, und Paulus wartet. Er wartet auf den Silas und auf den Timotheus, seine zwei Mitarbeiter. Und was machst du, wenn du in einer Hauptstadt von einem Weltreich, von einer riesigen Kultur bist? Guckt sich ein bisschen um, oder? Wär ja eine Möglichkeit, man könnte sich umgucken. Athen, hat vielleicht schon mal jemand von euch Urlaub dort gemacht oder war mal zumindest irgendwie kurz dort. Kann ja sein, was machst du? Paulus guckt sich die Stadt an. Er läuft durch die Stadt, er macht nicht nur das klassische Touri-Programm so mit Busrundfahrt, Salat mit Ziegelkäse, Uso aufs Haus, Selfie an der Akropolis oder so. Nee, er guckt sich die Stadt an. Er guckt sich die Leute an, redet mit ihnen. Er redet ganz viel mit Menschen, die wie er jüdisch sind. In dieser Region, es gibt überall auch Synagogen. Mit denen redet er. Er redet mit den griechischen Philosophen, die es da auch zu Massen hat, ja. Alles Leute, die nichts Gescheites gelernt haben. Ja, keine Handwerker, sonst was, sondern Philosophen. Aber auch mit denen redet er. Ja. Er redet mit ihnen darüber, was er gesehen hat. Nämlich, dass es in Athen nicht nur einen, nicht nur zwei oder drei oder vier Tempel hat, sondern Massen. Er redet mit ihnen drüber. Sagt, das habe ich wahrgenommen. Das ist ihm ins Auge gestochen. Und durch diese Gespräche nehmen sie ihn mit auf den Berg, auf den Areopag. Das ist so ein großer Hügel in der Stadt, und dort, das ist so der Ort, wo sich die Philosophen und die Gebildeten treffen, ja, die miteinander diskutieren, und dorthin bringen sie den Paulus. Und dann beginnt er dort auf ihre Einladung hin zu reden. Und ich lese euch nur, schwupps, die ersten zwei Verse von dem vor, was er zu sagen hat. Es ist nur der Anfang. Und da heißt es, Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Und dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Und dann beginnt er von Jesus zu reden. Nochmal. Also er sagt, ich habe hingeschaut, ich habe hingehört, ihr seid mächtig religiös, ihr habt sogar einen Altar mit einer Leerstelle, ja, sozusagen, für den unbekannten Gott hier. Trage hier seinen Namen ein, falls es dann klar wird, wer es ist. Ja, und dann bauen wir nochmal ein, weil es könnte ja nochmal eine Leerstelle geben. Und Paulus sieht diesen Altar mit der Leerstelle und sagt, hey, das, was ihr anbetet, die Person, die ihr anbetet, ohne sie zu kennen, darf ich sie euch vorstellen? Und es passiert all das so, weil er den Athenern zuhört, weil er guckt, was beschäftigt sie. Er hört zu, es verhindert, dass er irgendwelche Antworten gibt, die sie nicht brauchen, oder Antworten auf Fragen gibt, die keiner sich stellt. Und er antwortet dann drauf, Menschen zuerst zuzuhören. Wie gesagt, es verhindert auch, dass du und ich Antworten geben auf Fragen, die kein Schwein stellt. Und wenn wir Menschen zuhören, dann kommen wir nicht irgendwie, ja, schon irgendwie mit dem Hilfsmittel des Fragens, aber wir kommen nicht als irgendwie Experten, die sagen, so, Herr Lutz, jetzt husten Sie mal. Ja? Sondern ich komme als jemand, der an den Menschen interessiert ist, der auf Augenhöhe kommt, immer mit der Offenheit, dass der andere vielleicht auch sagt, jo, ich habe auf dieses ganze religiöse Ding gar keinen Bock, was ja auch fair ist. Wir drücken diesen Menschen nichts auf. Aber hinzuhören und zu gucken, hey, was ist diesem Menschen wichtig? Welche Grundthemen kommen immer wieder vor? Was macht ihm, was macht ihr Angst und Sorge? Und an welcher Stelle trifft das Evangelium auf genau diese Frage, die da ist? Wisst ihr, mit denen, mit denen ich da im Schwarzwald spazieren, nein, wandern sogar war, ja, wäre ich denen an dem Tag frontal mit Jesus und dem Kreuz gekommen. Die Mauern wären geblieben, die wären hart geblieben und trotzdem steht Jesus und sein Kreuz im Mittelpunkt. Ja? Aber ich habe gemerkt, wir brauchen Zeit miteinander. Ich will ihn kennen und lieben lernen, diesen Menschen. Und ich habe gemerkt, sein Herz schlägt für den Schwarzwald, für die Alpen. Wer hat denn dafür gesorgt, dass das Zeug da so in der Landschaft steht, diese Berge? Da könnte jemand dahinter stecken. Wir haben uns kennengelernt und haben verstanden voneinander eben auch hier, wie kaputt seine Familie ist. Und zu sagen, hey, ich kenne das in grün, ja. Und zu sagen, weißt du, wie Jesus da in all dem einen Unterschied macht? Und die Tatsache, dass ich die Frau heirate, die du aus ihrem Referendariat kennst, was da passiert ist zwischendrin, das ist nicht einfach der Mut, ins kalte Wasser zu springen. Da steckt ein Wunder dahinter. Die haben manches von unserem Leben mitbekommen, manches haben sie ziemlich komisch angeguckt, sagen, hä, warum zieht ihr nicht zusammen? Warum um alles in der Welt? Es ist super merkwürdig, was ihr tut. Und doch, irgendwie Pi mal Daumen, 3 Jahre später kommen wir an den Punkt, dass wir wieder bei ihnen sitzen und einer aus der Runde sagt, warum zieht ihr eigentlich nicht in unsere Stadt? Ja, du gründest eine Gemeinde und wir gucken, dass Leute kommen. Ich sag, du, ich bin vor 3 Jahren Pi mal Daumen mit dir durch den Schwarzwald gewandert. Was ist da bitte passiert? Aber es hat sich was verändert und bewirkt. Gott hat da was gemacht. Und die Frage bleibt eben, was ist für dich dran, wenn es darum geht, hier Menschen zuerst zuzuhören? Vielleicht hat es mit der Bereitschaft zu tun. Ich will Menschen dadurch was Gutes tun, indem ich zuhöre. Und weißt du, selbst auch gerade da, wo du und ich, wo wir beide, du glaubst vielleicht nicht unbedingt, aber wo wir beide vielleicht eher introvertierte Menschen sind, jemandem zuhören, das bekomme ich hin. Du musst nicht irgendwie, so wie mein Kollege aus Dagersheim hier, so der Gustavo Victoria hier, so dieser kurze Argentinier, du musst nicht der Vollblut-Evangelist sein, der so. Aber ich kann jemand zuhören. Und zuhören, habe ich in den letzten Wochen gelernt, kann eine Superkraft sein, durch die Jesus was tut. Er tut es auch, er stellt Fragen und hört zu. Und da geht es nicht mal zum ersten Mal darum, dass man wahnsinnig viel Text raushaut. Diese Bereitschaft zuzuhören. Das Zweite, vielleicht Fragen bereit zu haben. 4-mal H hast du heute gehört. Ja, so, wo kommst du her, deine Herkunft? Wofür schlägt dein Herz? Was sind deine Hobbys? Wie gehst du mit dieser oder jener Herausforderung um? Für Leute da zu sein, zuzuhören. Und zu beten, Gott, was machst du hier gerade? Wo wirkst du in den Menschen schon? Und wo knüpft dein Evangelium, deine gute Nachricht mitten an dieses Leben an? Und verändert was? Und plötzlich zu erleben, hey, irgendwie bin ich ein kleiner Teil davon. Dass dieses Wunder passiert, dass jemand Jesus kennenlernt, das ist nicht mein und dein Verdienst. Aber zu sehen, hey, irgendwo habe ich mal in so einer Predigt gehört, ich werde doch Teil von seiner Geschichte, ja? Teil von diesem roten Faden, der sich durchzieht. Und eine Art an dem, was Gott tut, teilzunehmen ist, eine Frage zu stellen, aufmerksam und mit dem Herz zuzuhören. Was ist für dich heute dran? Was kommt in dieser neuen Woche von dem, was du gehört hast, zum Tragen? Ich möchte dir eine Zeit der Stille lassen, wenn du möchtest, wo du mit Gott reden kannst oder kurz hinhörst, was er dir irgendwie zu sagen hat, welche Person, welche Situation er dir vielleicht aufs Herz legt. Und dann bete ich mit uns zum Abschluss. Jesus, hab Dank für diese ganz unterschiedlichen Situationen, in denen du uns jeweils gefunden hast. Wo wir Teil deiner Familie geworden sind, auch mit und durch Leute, die da waren, die Begleiter waren, die zugehört haben, die sich Fragen gegönnt haben und Fragen gestellt haben. Und du weißt um die Menschen, für die wir es uns jeweils wahnsinnig wünschen, dass sie dich kennenlernen. Und es geht nicht irgendwie darum, zu manipulieren oder sonst was. Menschen haben einen eigenen Kopf und das ist ja gut so. Und doch bitte ich dich um dieses Wunder, dass Leute dich kennenlernen. Menschen, die uns jeweils am Herzen liegen, denen wir vielleicht schon ewig lang zuhören. Leute, die nebendran wohnen. Aus der Wunsch ist, eine Beziehung zu ihnen zu vertiefen, da zu sein. Und ich bitte dich um gute Situationen in der neuen Woche, um dir, geführt von dir, Menschen zuzuhören. Und vielleicht auch ein Gespür zu haben, wo du längst eine Situation vorbereitest und wo es dann so einen Paulus-Moment gibt, um an dem anzuknüpfen, was ihnen wichtig ist. Ohne dass es aufdrängend ist, ohne dass es irgendwie schief kommt, sondern ehrlich dieses Zeugnis von dir zu sagen, hey, so habe ich diesen Jesus erlebt, so macht er in meinem Leben einen Unterschied. Da bitte ich dich drum. Amen.